So, dann starten wir heute mit einer neuen Folge von MedMind. Nach der Examenspause sind wir wieder hier und zwar mit einem super interessanten Thema heute. Bei mir sitzt ein Facharzt für Neurologie mit der Zusatzbezeichnung Geriatrie, der hier in Gießen an einem evangelischen Krankenhaus die Geriatrie mit einem Kollegen aufgebaut hat, hier die geriatrischen Visiten mit den Chirurgen zusammen durchführt und deswegen quasi der Kandidat schlechthin bei dem Thema ist. Wir sprechen heute über das Delir und über Schlafstörungen. Bei mir sitzt kein geringerer als Dr. Alexander Plasak. Hallo Alex.
Hi Alessa, vielen Dank, dass ich bei der Session dabei sein darf.
Willkommen. Wir machen mal so einen Einstieg über Schlafstörungen, kommen dann zum Delir, damit wir da so ein bisschen hinfinden. Wir passen das Ganze natürlich thematisch an meine Situation. Ich bin jetzt nach dem Examen demnächst in der Situation, dass ich ja irgendwann auch in die Verlegenheit komme, Dienste zu machen. Und dann würde man mich ja unter Umständen anrufen und sagen, wir haben jetzt hier einen Patienten, der will nicht so richtig einschlafen, der kommt nicht gut in den Schlaf und er möchte aber schlafen. Was dürfen wir ihm geben? Dürfen wir ihm was geben? Und dann gucke ich jetzt zu dir rüber und sage, was mache ich denn dann?
Ja gut, das ist gerade am Anfang vielleicht nicht ganz so einfach. Ne? Also man hat ja viele erfahrene Krankenschwestern, die einem ja dann schon Vorschläge unterbreiten. Aber da gibt es halt im Grunde genommen, und da habe ich früher als, sagen wir mal, Anfängern gar nicht so besonders gut drauf geachtet eigentlich, wirklich ein paar Dinge, auf die man achten sollte, die man eher vermeiden sollte. Ja. Man muss natürlich unterscheiden zwischen Patienten, die jetzt vielleicht seit kurzem da sind, die man selber nicht kennt, die dann wirklich jetzt ein reines Problem haben, in den Schlaf zu kommen. Mhm. Das ist ein bisschen einfacher zu therapieren als Patienten, die jetzt chronische Schlafstörungen haben. Aber da geht es jetzt erstmal ums Akute. Und was ich in der Vergangenheit oftmals erlebt habe, sind eben Vorschläge von Seiten des Pflegepersonals, dass sie gerne zum Beispiel Benzodiazepine geben wollen. Mhm. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel Tavor, das ist relativ vielen ja geläufig, das Lorazepam oder Oxazepam. Da ist aber die Problematik, dass man da sehr gut aufpassen muss, mit was für einem Patientenklientel man es zu tun hat, weil das sorgt natürlich dafür, dass die Patienten sich beruhigen und in den Schlaf finden. Die Schlafarchitektur wird dadurch eigentlich eher gestört. Mhm. Und bei älteren Patienten ist es halt so, dass über 60 Jahren, dass das theoretisch auch paradox wirken kann. Ja? Und da gibt es einfach bessere Medikamente, die man geben kann. Gerade bei Patienten, die man jetzt nicht unbedingt kennt. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt aus dem hohlen Bauch geschossen mal nachfragt, wie ist der Patient jetzt drauf, ist der kognitiv okay drauf, geht es nur ums reine Einschlafen, dann nennt man ja oftmals diese Z-Substanzen, das wäre das Zopiclon oder das Zolpidem. Hm. Das wirkt eigentlich ganz gut, kann auch mal bei älteren Patienten paradox wirken, also das, eigentlich das Gegenteil von dem erzeugen, was man eigentlich möchte, wirkt aber auch bei den geriatrischen Patienten ganz gut, ist auch zugelassen. Hm. Da ist eben ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass man das eben nur im Rahmen des klinischen Aufenthaltes gibt, dass man das möglichst nicht weiter verordnet, wenn die Patienten entlassen werden, weil es da einfach wie bei den Benzodiazepinen Abhängigkeitspotenzial gibt. Mhm. Dann gibt es noch andere Medikamente, die würde ich eher vorziehen bei älteren Patienten. Das wären beispielsweise die niederpotenten Neuroleptika wie Melperon oder Pipamperon. Mhm. Die machen nicht abhängig. Das Melperon wirkt kürzer, das Pipamperon länger. Das kann man jetzt noch ein bisschen genauer spezifizieren, macht jetzt aber hier keinen Sinn. Die kann man auch geben bei Patienten, die schlecht in den Schlaf kommen. Und dann gibt es halt so ein paar Schlafmedikamente, die sollte man eher vermeiden, oder Medikamente, die zum Einschlafen helfen sollen, die sollte man eher vermeiden. Ja. Das wäre beispielsweise das Atosil, das Promethazin. Was gerne mal gegeben wird, da muss man eben aufpassen, weil das eben eine Wirkung hat, die gerade bei älteren, kognitiv eingeschränkten Patienten genau das Gegenteil von dem eigentlich erzeugen können, was man eigentlich bewirken will. Ne? Das hat eine anticholinerge Wirkung, das macht zwar kurzfristig müde, bringt aber das cholinerge System zerebral durcheinander. Mhm. Und dann hat man erstmal einen schlafenden Patienten und wenn man Pech hat, wenn er dann aufwacht, einen Patienten, der zunehmend durcheinander und konfus ist. Das ist ja nicht das, was man eigentlich erzeugen möchte. Ja.
Würdest du mir noch irgendwas mit auf den Weg geben? Also so Dinge, die ich, weil das sind ja Patienten, die kenne ich überhaupt nicht. Mhm. Und ich kann ja, also ich würde mich schwer tun, da einfach so lax eine Medikation zu verwenden und anzuordnen. Gibt es so bestimmte Dinge, auf die man vielleicht mal eben so auch einfach gucken kann, dass man so die groben Zwischenfälle ausschließt, oder muss man sich womöglich doch länger beschäftigen, oder kann man sogar relativ die Substanzen, die du jetzt genannt hast, auch relativ sorgenfrei ansetzen?
Naja, das kommt sehr drauf an. Also das werden ja oft Patienten sein, die in deiner eigenen Abteilung irgendwo, sagen wir mal, liegen oder behandelt werden. Es lohnt sich natürlich immer, sich mal eine Kurve anzugucken und mal nachzufragen, überhaupt beim Pflegepersonal erstmal, wie ist der Patient, schläft er tagsüber viel, gibt es da irgendwie einen umgekehrten Tag-Nacht-Rhythmus? Und dann ist es natürlich auch so, wir haben schon in unserer Karriere einiges erlebt, dass beispielsweise Patienten Medikamente zum Beispiel in der Abendmedikation hatten, wie Antidepressiva, die eigentlich normalerweise morgens gegeben werden, wie Citalopram, Escitalopram, alles, was eher so antriebssteigernd ist, wo dann aufgefallen ist im Rahmen unserer Kurvenvisite, dass das eigentlich vollkommen falsch angeordnet ist. Ja? Und dann würde man dem Patienten natürlich helfen, wenn man dann direkt sagt, okay, das ändere ich ab und setze das entsprechend um. Ansonsten ist es natürlich auch so, es gibt natürlich verschiedenste Auslöser für Schlafstörungen. Ne? Es ist natürlich nicht so, dass man sagen kann, naja, das ist jetzt im Grunde genommen nur die fehlende, sagen wir mal, Möglichkeit einzuschlafen, sondern es gibt ja verschiedenste Ursachen auch, warum die Patienten nicht schlafen können. Ne? Also jetzt einfach mal ein Medikament so anzuordnen, ohne zu gucken, ist halt schwierig, weil 70% der Fälle sekundärer Schlafstörungen sind eben beispielsweise, dass die Patienten Schmerzen haben, dass sie eine Herzinsuffizienz haben, Luftnot haben, irgendwas dergleichen oder haben eine COPD, sind luftnötig, sind deswegen unruhig und angespannt oder müssen nachts vermehrt auf die Toilette gehen, haben eine Nykturie, sind depressiv, haben eine Demenz, haben einen Morbus Parkinson. Das ist also im Grunde genommen schon so, dass man eigentlich, wenn man es richtig machen möchte, schon mal die Kurve anschauen sollte, die Diagnosenliste mal anschauen sollte, auch das Personal mal fragen sollte. Ja. Was haben die Patienten denn aktuell? Haben die irgendwelche Beschwerden? Ist irgendwas, was ich jetzt angehen kann, was drumherum ist, jetzt mal abgesehen von der medikamentösen Behandlung? Ja,
nicht nur zum Thema Delir, sondern zu ganz vielen Themen aus den verschiedenen Fachbereichen gibt es mittlerweile von Springer Medizin eine Facharzttraining-App. Die könnt ihr im App Store finden und ganz regulär runterladen und dann quasi unterwegs euer Training absolvieren. In der App findet ihr die Intensivkurse mit den verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ihr findet etliche Fallbeispiele und wirklich viel Bildmaterial, sodass ihr mal auswählen könnt, was euch gerade interessiert und was euch beim Lernen unterstützt. Die App heißt einfach Facharzttraining von Springer Medizin. Nun mit einem Abo habt ihr dann Zugriff auf die gesamten Inhalte. Ganz viel Spaß damit. Ich leite einfach ziemlich zügig über in den Fall, dass ich angerufen werde und jetzt sagt das Pflegepersonal beispielsweise zu mir, der Patient ist delirant. Das ist ja jetzt eine andere Qualität und darauf wollen wir auch heute eingehen, weil Delir ist nicht einfach nur irgendeine Bezeichnung für einen Zustand, der von mir aus auch vorübergehend ist und der Patient ist vielleicht ein bisschen verhaltensauffällig und stört, sondern das ist eine Erkrankung, die man zum einen nicht nur definieren kann, sondern die man auch behandeln kann und das auch tun sollte. Vielleicht fangen wir vorne an, dieser Begriff Delir, wie müssen wir das überhaupt einordnen, wie definiere ich den Begriff?
Delir ist eigentlich ein relativ häufiges Phänomen, was oftmals in den Kliniken unterschätzt wird. Ja? Also delirare kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich so viel wie aus der Furche geraten oder von der geraden Linie abweichen. Und beim Delir handelt es sich ja im Gegensatz zu einer Demenz jetzt um einen akuten Zustand, also einen akut problematischen Zustand, der sich rasch entwickelt hat. Ja? Also eine Demenz entwickelt sich ja über Monate, Jahre. Das kann man auch anamnestisch dann nachvollziehen. Und beim Delir ist es eben so, dass es ein akuter Zustand der Verwirrtheit mit Agitiertheit beispielsweise, also mit einer starken Unruhe, Teilweise können Halluzinationen auftreten. Wir hatten jetzt hier neulich eine Patientin in der Klinik, die hat überall Spinnen und Fliegen gesehen an der Wand, die überhaupt nicht da waren. Die Patienten können vegetativ reagieren, können tachykard sein, hyperton, ne? Die können dementsprechend auch, was auch natürlich für das Herz-Kreislauf-System gefährlich ist, entsprechend reagieren. Und wie gesagt, nochmal zu betonen ist, der Beginn ist oft abrupt in relativ schneller Abfolge dann, und die Symptomatik zeigt oftmals einen fluktuierenden Verlauf. Ne? Also gibt ja verschiedene Formen, ja, von dem Delir. Da gibt es ja einmal das Hyperaktive. Diese Patienten erkennt man sehr schnell, eben an ihrem, sagen wir mal, sehr auffälligen Verhalten. Oder kann man sehr schnell rausfinden, weil sie sich eigentlich noch relativ normal verhalten haben im einen Moment, am Tag vorher, und am anderen Tag sind sie plötzlich vollkommen verändert. Ja, da muss man natürlich dann schauen. Oder es gibt auch das hypoaktive Delir, was viel gefährlicher ist oftmal, weil man das eigentlich schlecht auch erkennt. Ja, weil die Patienten oft teilnahmslos im Bett liegen. Wenn man sie fragt, ist alles in Ordnung im Rahmen ihrer kognitiven Problematiken, weil sie vielleicht misstrauisch sind, auch sagen, ja, es ist alles okay, ich brauche nichts, es ist alles in Ordnung. Und das sind natürlich Patienten, die sind angenehm, ja, das heißt fürs Pflegepersonal erstmal unproblematisch, weil sie eigentlich wenig Arbeit machen. Der hyperaktiv Delirante, der stört den Ablauf, der ist unangenehm, ja. Die sind natürlich, diese hypoaktiv deliranten Patienten, halt stark gefährdet, eben so ein bisschen aus dem Fokus zu geraten. Die essen dann vielleicht kaum, trinken vielleicht kaum was, nehmen ihre Medikamente möglicherweise nicht, das wird vielleicht nicht bemerkt, und das ist natürlich ein starkes Risiko, dann auch Komplikationen zu entwickeln.
Ja. Das ist eine klinische Diagnose, ja, das heißt, ich stelle die am Patientenbett, und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste das vielleicht sogar mit einer ausführlicheren Anamnese irgendwie eruieren, was ist denn hier überhaupt im Verlauf passiert? Du hast jetzt gesagt, es beginnt abrupt, wir können mal sprechen über eine Risikogruppe, wen trifft denn überhaupt typischerweise das Delir? Ich stelle mir das manchmal relativ schwierig vor, gerade auf Intensivstationen, wenn jemand vielleicht noch leicht sediert wird, wenn jemand vielleicht einfach aufgrund der ganzen Gesamtsituation schmerzgeplagt, viel Apparatur drumherum, gar nicht so richtig anästhezierfähig ist. Was sind denn die Punkte, die dir auffallen und wo du sagst, da müsste man wirklich diese Konstellation beachten, damit man auch diese Diagnose am Ende stellen kann?
Naja, gut. Überprüfen kann man das halt dahingehend, wenn man jetzt sich fragt, wie ist der Patient überhaupt, wenn man den überhaupt nicht kennt, dass man erstmal eine Anamnese erhebt. Das kann ja sein, einmal mit den Angehörigen, dass man erstmal fragt, ist da was auffällig gewesen in der Vergangenheit, sind kognitive Störungen oder Auffälligkeiten schon mal vorhanden gewesen. Das wäre ja dann der Weg in Richtung eine demenzielle Entwicklung, das erhöht das Risiko. Dann ist natürlich so, dass man auch das Pflegepersonal von den vorbehandelnden Stationen mal fragen kann und anrufen kann und sagen kann, wie war der Patient jetzt überhaupt, bevor der operiert worden ist oder zu mir auf die Intensivstation gekommen ist. Und das andere ist dann im Grunde genommen auch, dass man aktuell den Patienten selber natürlich auch erstmal untersuchen muss und mal schauen muss, wie ist er überhaupt zurecht. Da gibt es ja verschiedene Screening-Instrumente, wo man dann im Grunde genommen schauen kann. Und man muss natürlich, das ist auch ganz wichtig, eigentlich auch schauen, dass man die Auslösefaktoren für ein Delir natürlich im Blick behält. Ja. Und wenn wir jetzt mal erstmal zurückkommen auf die Screening-Instrumente, da ist es im Grunde genommen so, da gibt es ja verschiedenste Formen der Screening Instrumente, da gibt es jetzt zwei, die ich jetzt mal nennen würde, wo man sagen könnte, damit kann ich jetzt erstmal rauskriegen, geht es jetzt in Richtung was Delir oder ist das im Grunde genommen das Primärpersönliche, ja, beispielsweise. Wichtig ist aber, das nochmal zu erwähnen, Demenz, ja, ist ein schleichender Prozess, Delir ist was Akutes, Abruptes, aber diese Screening-Instrumente, da wäre jetzt mal zu nennen, beispielsweise das NUDES-Screening, die Screening-Scale, oder der 4-AT-Test, die klopfen dann mit einfachen Fragen, mit wenigen Fragen eigentlich ab, beispielsweise Wachheit, die Orientierung, wie aufmerksam sind die Patienten, haben sie eine fluktuierende Symptomatik, habe ich vorhin ja schon erwähnt. Ja, also bei einer Demenz hat man eigentlich in dem Sinne nicht eine stark fluktuierende Problematik. Die Patienten sind, wie sie sind, die haben ihre kognitiven Störungen, aber eben sind nicht stark fluktuierend. Oder bei theoretisch kann man auch nochmal nach unangemessenem Verhalten eben schauen, dass sie sich eben in bestimmten Anlässen gar nicht vernünftig angemessen verhalten, wie das jetzt ein normal orientierter oder strukturierter Mensch tun würde. Mhm. Ja.
Also das Alter ist auf jeden Fall eine Komponente und die Vorerkrankungen. Muss ich irgendeine andere Diagnostik noch fahren? Muss ich irgendwie, dann sind wir schon quasi bei der Ursachenforschung, denn man könnte ja jetzt meinen, das ist aufgetreten, aber da liegt ja irgendeine Grunderkrankung vor. Und da gibt es Fälle, da kann ich das Problem relativ leicht beheben, indem ich beispielsweise eine Elektrolytstörung ausgleiche. Wohingehend muss ich denn da diagnostizieren, dass ich an solche Grunderkrankungen drankomme und damit das Problem beseitigen kann?
Also grundsätzlich ist es so, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, also ein Delir ist jetzt kein Pappenstiel, das ist im Grunde genommen von der Mortalitätsrate her ja schon deutlich, da sind die Patienten deutlich auffällig, deutlich gefährdet, ja. Und es hat eine klare Altersabhängigkeit, ne? Da kommt es halt auch drauf an. Also man weiß, dass zum Beispiel bei 90-jährigen Patienten oder über 90-jährigen, die das Risiko für ein Delir bei über 50% liegt. Ja, das heißt, damit muss man rechnen bei unserer immer älter werdenden Bevölkerung. Das heißt, es gibt eine klare Altersabhängigkeit, wobei man das natürlich auch unterscheiden muss. Jemand, der auch mit 90 Jahren noch kognitiv vollkommen gut beieinander ist, wird wahrscheinlich ein deutlich geringeres Risiko haben als jetzt jemand, der schon kognitiv eingeschränkt war. Es gibt auch junge Patienten, die kognitiv eingeschränkt sind, die dann auch ein entsprechendes Delirrisiko haben. Aber man kann schon sagen, mit steigendem Alter ist die Wahrscheinlichkeit erhöht. Und dann ist es natürlich klar, das Delir, da haben wir jetzt ja die Formen angesprochen, kann man dann dahingehend auch natürlich nochmal abklopfen, dass man schon nach möglichen Ursachen schaut. Ja? Und jetzt können wir da mal so ein paar Punkte durchgehen. Das ist beispielsweise bei unseren chirurgischen Patienten oftmals der Schmerz, ja, der entweder präoperativ oder postoperativ vorliegt, ja, den man auch behandeln muss. Ja? Also dann jetzt zu sagen, ich gebe jetzt beispielsweise kein Opiat, also ein Morphinabkömmling, nur weil ich Angst habe, das könnte jetzt möglicherweise ein Delir auslösen, wenn die anderen Schmerzmittel wie jetzt Ibuprofen, Novalgien, Paracetamol nicht ausreichen, ist natürlich keine Lösung, ne? Weil wenn die Patienten starke Schmerzen haben, dann ist das Risiko, ein Delir zu entwickeln, da. Das kann ein Infekt sein, der sich entwickelt. Ja, die Patienten, wenn die Fieber kriegen und sind eingeschränkt, dann werden ja bestimmte Zytokine, Chemokine ausgeschüttet, auch neben der Exsikose, die sie möglicherweise entwickeln können, was dann auch kognitiv dafür sorgt. Ich meine, uns allen geht das ja im Grunde genommen so, wenn wir krank werden, fühlen wir uns nicht gut, sind müde, matt, irgendwie unkonzentriert. Ja, und das ist, merkt man ja schon selbst im jungen Alter, dass es so ist. Das können Infektionen sein, habe ich ja erwähnt, das kann Nierenversagen, das können Elektrolytstörungen sein. Ich muss also schon mal gucken, erstmal, bevor ich überhaupt medikamentös jetzt anfange zu therapieren, ähnlich wie bei den Schlafstörungen. Was kann die Ursache sein? Ne? Es gibt aber auch die Anämie ist zum Beispiel eine interessante Sache. Wir sehen das oft bei Patienten, die postoperativ anäm sind, dass die einfach irgendwie schon anfangen, kognitiv auffällig zu werden. Ja. Hyponatremie, gerade bei den älteren Patienten, die mit Diuretikern hoch und runter versorgt sind, ist auch ein entscheidender Faktor. Ja? Ja. Also, und es gibt natürlich auch Medikamente, die ein Delir auslösen können. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dieses Atosil, was wir jetzt als Geriater eigentlich weder auf der Intensiv- noch auf der IMC-Station gerne sehen, weil das eben sehr anticholinerg, sehr stark anticholinerg wirksam ist, was dann eben die neuronalen Prozesse eben affektiert. Aber es gibt natürlich viele andere anticholinerge Medikamente und da gibt es zu erwähnen, es gibt eine sogenannte Anticholinergic Burden Scale, die man sich quasi im Internet auch aufrufen kann, wo eben Medikamente auch aufgeführt sind, die eben anticholinerg wirken und die dann eben kognitive Funktionsstörungen eben verschlechtern können. Mhm. Ja, und wichtig ist im Grunde genommen, und das ist das Allerwichtigste zu erkennen erstmal, was hat es insgesamt ausgelöst, so hundertprozentig, wie der pathophysiologische Mechanismus läuft. Das weiß man nicht, ne? Nicht so richtig. Aber grundsätzlich muss man natürlich schon erstmal nach Auslösern gucken, bevor man jetzt anfängt zu therapieren. Da kommen wir ja gleich dann wahrscheinlich noch drauf. Ja. Ansonsten als Empfehlung noch für die älteren Patienten, die medikamentös behandelt werden sollen, sei es schmerzmedikamentös oder mit bestimmten Neueinstellungen, wenn man sich fragt, welche Medikamente kann ich zum Beispiel den älteren Damen und Herren geben, das gilt jetzt nicht nur für Delir und für die Schlafstörungen, da gibt es eine Liste oder eine Sache, die man aufrufen kann. Das heißt, das ist eine Forta-Skala oder wie sagt man dazu? Ich glaube, irgendwie so. Das heißt Fit for the Age, das ist quasi ein zusammengesetzter Begriff. Da gibt es halt mit einem Ampelsystem mit Grün, Gelb, Orange und Rot die Medikamente, die aufgelistet sind, das wird auch regelmäßig aktualisiert, die dann im Grunde genommen eben problematisch für die Patienten sein können. Da sind dann aber auch anticholinerge wirkende Medikamente beispielsweise mit drin.
Wenn ich das jetzt zusammengetragen habe, ich habe mir jetzt das Blutbild angeguckt, die Vorgeschichte, da hatte jemand womöglich eine OP im Vorhinein. Wir wissen, dass die bestimmte Narkotika potenziell wirken in die Richtung oder der Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine. Da gibt es ja verschiedene Theorien, was das Ganze begünstigt. Wie schnell hole ich quasi meinen Patienten zurück? Wenn ich jetzt eine Ursache identifiziert habe, ist der Prozess schnell reversibel? Wie lange dauert das? Vor allen Dingen muss ich das irgendwie begleiten, beobachten, um dann wiederum einzugreifen, wenn es nicht in die richtige Richtung geht? Was sehe ich im Verlauf?
Naja gut, unsere Erfahrung lehrt eigentlich schon, dass das schon also dauert. Es kommt halt drauf an. Also in der Regel sind es einige Tage. Das kann auch ein bis zwei Wochen sein, aber ein Delir kann auch bis zu 6 Monate anhalten. Alles, was drüber geht, da muss man sich die Frage stellen, was stimmt nicht, ja. Da ist es natürlich dann im Grunde genommen auch so, dass man erstmal schauen muss, dass man am besten früh erkennt, dass es sich in die falsche Richtung entwickelt. Da habe ich ja schon eben dieses Nudesk erwähnt oder eben auch diesen 4-AT-Test. Man kann auch dann im Grunde genommen schon mal darauf achten, was gibt es noch für Auslöser. Es gibt bestimmte Vorboten, die Patienten schlafen plötzlich schlecht, haben Albträume. Ne? Da muss man sagen, okay, war jetzt die letzten Tage gar nicht so oder präoperativ, jetzt fängt das an, irgendwas ist komisch. Oder der Patient ist reizbar, mürrisch, ist ungewöhnlich, starrsinnig, misstrauisch. Ne? Da muss man schauen. Mhm. Wenn wir jetzt zurückkommen auf die, sagen wir mal, Ursachen und Therapie, ist es im Grunde genommen so, wenn man die Ursachen behebt und dann möglicherweise medikamentös unterstützt, sollte man das natürlich schon begleiten. Ne? Dahingehend, dass man natürlich immer wieder guckt, muss ich anpassen, sind vielleicht neue Ursachen dazugekommen, muss ich irgendwie entsprechend schauen, muss ich gegensteuern. Ja. Und das Wichtigste eigentlich bei Patienten, die eben sich auf den Weg in ein Delir befinden oder schon dort befinden, ist, dass sie eigentlich auch sehr arbeitsintensiv sind, dahingehend, als dass man sie eigentlich ruhig, empathisch behandeln müsste. Man muss sich Zeit nehmen für sie, man muss ihnen Orientierungshilfen geben, man muss schauen, das ist ja alles das, was so drumherum kommt. Ne? Es gibt ja auch Konzepte beispielsweise, die jetzt dahingehend funktionieren, dass man zum Beispiel sagt, es gibt eine Bezugspflege von Patienten, auch im Delir oder schon um ein Delir zu verhindern, dass beispielsweise Patienten von den Pflegekräften in den OP begleitet werden und vom OP wieder abgeholt werden, dass sie vertraute Gesichter haben, all das würde auch eine Genesung oder sei es denn jetzt auch ein überhaupt ein Ausbruch eines Delirs oder das Risiko dafür mindern.
Ja, jetzt hast du das schon erwähnt, die Mortalität und auch die Morbidität, die sind sehr hoch. Also ich habe gelesen, dass es vergleichbar ist mit den Zahlen für Sepsispatienten, was ja, das ist ja schon eine Ansage. Was passiert denn überhaupt? Weil man würde ja meinen, naja gut, da ist jetzt jemand ein bisschen aufgebracht oder eben in der anderen Form sehr zurückhaltend. Das ist ja dann schon mal gar nicht problematisch. Warum müssen wir dieses Krankheitsbild so ernst nehmen und eben genau diesen Aufwand betreiben, zu sagen, wir machen die Anamnese, wir machen die körperliche Untersuchung, wir gucken uns auch ein Labor und die Vorgeschichte an, um adäquat zu therapieren, weil die Verlockung zu sagen, naja, jemand ist jetzt ein bisschen überreagibel, den werden wir jetzt ein bisschen abschirmen und dann ist hier auch wieder Ruhe. Warum ist das so wichtig? Weil was macht denn diese Krankheit oder dieser Zustand, was macht den so gefährlich?
Naja gut, das ist im Grunde genommen so ein dominohafter Effekt auch irgendwo, das, was man mit einbeziehen muss. Eine Sache hatte ich übrigens vorhin, was die Ursachen angeht, auch noch vergessen zu erwähnen. Und zwar, was natürlich auch grundsätzlich nochmal geschaut werden muss, ist natürlich, ich muss den Patienten körperlich untersuchen. Und zur Not, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich finde jetzt keinen wirklichen auslösenden Faktor, muss ich eigentlich auch nochmal eine kraniale Bildgebung machen. Ja, da gibt es verschiedenste Ursachen für eben auch kognitive Störungen, die jetzt im Rahmen von Hirnblutungen, Schlaganfällen oder irgendwelchen anderen Problematiken ausgelöst werden können. Das wollte ich nur nochmal nachschieben. Die andere Sache ist natürlich die, wenn die Patienten beginnend delirant sind, hat man oft einfach noch die Chance, so ein bisschen gegenzureagieren. Mhm. Und dann setzt sich aber oft so ein Teufelskreis in Gang dahingehend, als dass die Patienten ja zum einen eben psychomotorisch auffällig sind, ja, zum anderen natürlich auch vegetativ reagieren. Wir haben oftmals vorgealterte Patienten oder sehr alte Patienten, die eben anfällig oder empfindlich sind, genau für solche Kreislaufbelastungen, die man dann hat.
Ja.
Oftmals neben den Halluzinationen, und das erleben wir hier ganz oft, auch ein sehr misstrauisches Verhalten dazu kommt. Das heißt, irgendwie die Patienten haben das Gefühl, man will ihnen irgendwas, man möchte ihnen gar nicht richtig helfen. Und dann ist es oftmals so, dann verweigern die Patienten die Medikamente oder man muss ihnen dann teilweise Medikamente über Zugänge geben, die man dann legen muss, weil sie es eben nicht mehr oral freiwillig nehmen, oder man gibt was intramuskulär oder intravenös. Das macht alles Nebenwirkungen. Und dann ist es natürlich auch so, ein wichtiger Faktor ist eben auch, dass Patienten im Delir, die dann auch mit Psychopharmaka beispielsweise behandelt werden, oftmals unbemerkt auch Schluckstörungen haben, dass die, selbst wenn sie dann essen oder trinken beispielsweise, sich dann verschlucken, wenn man sie jetzt nicht begleitet oder beobachtet, und das steigert natürlich dann das Risiko beispielsweise für eine Aspirationspneumonie, was dann wieder Probleme auslöst.
Das macht Sinn, also die Folgen des Zustandes und eben die fragliche Reversibilität, weil der Zeitraum kann ja offensichtlich auch sehr lange dauern. Da kommt jemand vielleicht ja auch aus dem häuslichen Umfeld für eine elektive OP, und da hat man nachher einen ganz anderen Menschen vor sich stehen, der womöglich sogar eine Eigenständigkeit eingebüßt hat. Ich habe es schon angedeutet, die Verlockung ist natürlich groß, und gerade wenn jemand eigen- oder fremdgefährdend agiert, dass ich eben jetzt in die Situation komme und sage, ich kann diesen Patienten nicht mehr handeln und ich kann das auch niemandem zumuten, weder ihm selbst noch seinem Umfeld, dass er in diesem Zustand verharrt, habe aber jetzt, ich kann quasi nicht abwarten, dass sich die Anämie regeneriert. Gibt es Medikamente, und wenn ja, welche sind das, und wie dürfen wir die denn überhaupt einsetzen, um jemanden zu überbrücken?
Ja, also Medikamente gibt es mit Sicherheit, aber es ist eine ganz wichtige Sache, nochmal darauf hinzuweisen, dass es eigentlich am wichtigsten ist, neben den Medikamenten auch für die Patienten ein gutes Umfeld zu schaffen, um ihnen wieder eben die Möglichkeit zu bekommen, sich zu sortieren, sich zu reorientieren. Das ist erstens Zeit, was man im Krankenhaus nie hat. Also weder die Ärzte noch die Pflegekräfte. Man muss ja irgendwie schnell irgendwie zu einer Lösung kommen. Das ist ein ruhiger Umgang, eine entspannte Atmosphäre, die Patienten brauchen. Ja. Orientierungshilfen sind ganz wichtig. Uhren, Kalender an der Wand, Verständnis, Geduld. Ja. Wer hat das heutzutage in dem vielen Druck schon, wenn man 20 Patienten betreuen muss? Das ist halt ein hochvulnerables Klientel. Und wenn man dann jetzt dazu kommt, dass man sagt, okay, jetzt haben wir ein ruhiges Umfeld geschaffen, aber wir haben immer noch keinen Zugang zum Patienten, Angehörige neben der Anamnese sind ein entscheidender Faktor. Wir lassen Angehörige anrufen, unser Pflegepersonal. Die sollen dann mit den Patienten sprechen, sie beruhigend auf sie einwirken, sagen, die wollen dir hier nichts Böses, gerade bei denen, die wirklich schwer misstrauisch sind, vielleicht einen Vergiftungswahn haben, die dann keine Medikamente nehmen wollen. Oder eben Angehörige, die auch zu Besuch kommen und sagen, es ist alles in Ordnung, ich bin jetzt bei dir, die Ärzte geben dir jetzt oder die Schwestern geben dir jetzt ein Medikament, du kriegst jetzt mal Flüssigkeit oder eine Blutkonserve, wenn es jetzt eine schwere Anämie ist, oder du kriegst was gegen Schmerzen. Ja, also man muss wegkommen, genau wie bei den Schlafmedikamenten, von der reinen medikamentösen Therapie hin zu der Frage, was ist Ursache, was kann ich lösen neben der medikamentösen Therapie. Man wird in der Regel nicht um was rumkommen, weil man die Patienten auch nicht so lange drin verharren lassen möchte. So, und wenn wir dann zu den Medikamenten kommen, dann ist es im Grunde genommen so, dass ich nochmal hinweisen möchte darauf, was sind die No-Gos?
Ja.
Also das No-Go in bei einem deliranten Patienten, der über 60 ist, ist im Grunde genommen der phlegmatische Griff der spontane Griff zu den Benzodiazepinen. Also da würden wir eher darauf verzichten. Die Delirleitlinie sagt an sich, wenn man medikamentös behandelt, wäre das Beste eigentlich, wären am besten diese niederpotenten Neuroleptika, die ich ja bei den Schlafmedikamenten schon erwähnt habe. Das wäre jetzt zu nennen das Melperon oder das Pipamperon. Die wirken zentral dämpfend, jetzt nicht unbedingt stark antipsychotisch. Aber oftmals ist es halt auch so, wenn die Patienten ruhiger werden, wenn sie vielleicht mal einen Schlaf finden, dann ist das oftmals auch schon der erste Weg zur Besserung. Und dann gibt es halt eben neben diesen Neuroleptika, diesen Niederpotenten eben auch noch Neuroleptika, die eher so ein bisschen so zu verstehen sind, wie kann man mal versuchen, ist jetzt aber nicht klar leitliniengerecht formuliert. Ne? Also zu erwähnen wäre da beispielsweise das Risperidon. Mhm. Das ist ein atypisches Neuroleptikum. Da ist es im Grunde genommen so, dass man das bei Patienten, die delirant sind, mit aggressiv ablehnendem Verhalten geben darf. Da ist man im Grunde genommen in-Label. Das ist mit Studien so belegt worden, die auch eigen- oder fremdgefährdend in dem Sinne sind. Das muss man aber auch gut dokumentieren, dass es eben so ist, dass sie eben in diesem aggressiv ablehnenden Verhalten sind, wenn sie dann noch Medikamente nehmen. Wenn das nicht so ist, aber man sich eben mit dem Melperon nicht mehr klarkommt oder mit dem Pipamperon, dann müsste man die Angehörigen oder die Vorsorgebevollmächtigten, Betreuer, wie auch immer, mit ins Boot holen und ihnen eben diese Therapie mit dem Risperidon in sehr niedriger Dosierung, da bleibt es zu erwähnen, bei älteren Damen und Herren muss man sehr, sehr niedrig einsteigen mit allen möglichen medikamentösen Dosierungen. Dazu gehört auch das Risperidon oder das Melperon.
Ja.
Und dann kann man den Angehörigen und oder den Betreuern dann anbieten und sagen, ja, wir kommen irgendwie mit dem, was wir bisher versucht haben, nicht zurecht. Es gibt noch eine Alternative, nämlich das Risperidon, aber das ist ein Therapieversuch, der im Grunde genommen mit Studien nicht sicher belegt ist. Das kann eben verschiedene Nebenwirkungen machen, ja, wie Herzrhythmusstörungen oder eben Blutbildveränderungen, Leberwerterhöhungen. Aber wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, sollen wir das mal versuchen. Aber man muss zumindest die zuständigen Personen, die eben für die Patienten verantwortlich sind, mit ins Boot holen, dass man da einfach eine gewisse Rechtssicherheit hat, halt auch hat. Ja, da gibt es noch das Quetiapin, das Seroquel, das wird auch gerne mal benutzt. Wir haben das anfangs auch benutzt und versucht. Allerdings, wenn man sich diese Anticholinergic Burden Scale mal genauer anschaut, dann sieht man auch, dass das Promethazin eben auch anticholinerg wirken kann.
Also quasi wieder.
Wenn man Pech hat, erzeugt man damit nicht unbedingt was Besseres.
Ja, also. Okay, immerhin. Also es gibt schon noch so ein paar Notausgänge. Wenn ich meinen Patienten wieder in einen normaleren Zustand gebracht habe und die Frage dabei ist, kriege ich meinen Patienten denn wieder normalisiert oder habe ich da Residuen? Bleibt da von einem deliranten Zustand, von einer Delir-Episode, bleibt da was übrig und muss ich dann Nachsorge betreiben? Also kann ich meinen Patienten am Ende dann, er kam wegen einer elektiven Hüft-OP, ist dann ins Delir gekommen, kann ich den sorgenfrei nach Hause entlassen, wenn er alles überstanden hat?
Naja, das kommt so ein bisschen auf die Entwicklung grundsätzlich an. Also wir können natürlich nicht jetzt in die Zukunft schauen. Das hängt natürlich immer von den jeweiligen Ressourcen der Patienten ab. Also wir können jetzt natürlich nicht sagen, jemand, der jetzt die Symptomatik, weiß ich nicht, 80-90% verschwunden ist, das dauert jetzt nur noch 3 Tage und dann funktioniert er wieder vernünftig. Wichtig ist dann im Grunde genommen eigentlich auch wieder Angehörige oder eben für die Patienten verantwortliche Personen mit ins Boot zu holen, die Patienten erleben zu lassen, mit einzuschätzen. Haben wir das Gefühl, wenn der Patient zum Beispiel wieder in sein häusliches Umfeld kommt, kommt er einigermaßen zurecht? Mhm. Wenn nicht, dann wählen wir oftmals dann doch den Weg, dass wir sagen, wir verlegen die Patienten in ein, sagen wir mal, beaufsichtigtes Umfeld, sei es jetzt eine Kurzzeitpflege, wo man eben im Grunde genommen auch nochmal schauen kann, ob sich alles besser entwickelt. Was man natürlich nicht unterschätzen darf, ist auch die Sache natürlich, wenn ein gutes soziales Netz besteht oder ein Pflegedienst regelmäßig kommt und die Patienten haben vielleicht noch leichte kognitive Störungen, sind jetzt wirklich nicht mehr so enorm auffällig, dann ist es natürlich für die Patienten oftmals sehr heilsam, wenn sie in ihr gewohntes Umfeld zurückkommen.
Ja, genau. Ja. Also die Prävention letztlich, die kann man betreiben, nicht nur dahingehend, dass man Patienten adäquat auffängt im Krankenhaus, eine mehr oder weniger angenehme, ruhige, geordnete Umgebung schafft, Angehörige einbindet, möglichst defensiv mit den Medikamenten bleibt und sich der Risikofaktoren bewusst wird und die durch Scaling Tests und viel Aufmerksamkeit und mal einen Blick in die Historie und Kurve irgendwie versucht abzufangen, genau. Um das ganz Extreme, der Ausmaß da abzufangen. Ja, das ist der Anspruch. Vielen Dank, Alex.
Bitte.
Das war die Zusammenfassung zum Thema Schlafstörungen und Delir. Ich glaube, wir haben es gut zusammengefasst.
Ja, hoffe ich doch zumindest.
Vielen Dank für deine Zeit und Expertise. Ja,
vielen Dank. Auch dir. Ne?
Schöne Grüße nach draußen. Bis dann. Tschüss.